Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hi, ich bin Manu bzw. Manuela Elsa. Ich schreibe Fantasy-Bücher im Jugendbuchbereich und bin außerdem Game Dev. Das heißt, ich arbeite mit Videospielen und erschaffe dort ebenfalls fantastische Welten, weil das irgendwie so mein Ding ist, das irgendwie sich durch mein ganzes Leben zieht. Und heute spreche ich mit Martina gemeinsam ein bisschen über meine Bücher.
Also lesen und mit Autorinnen und Autoren und anderen Büchermenschen zu plaudern, das ist genau mein Ding. Ich bin Martina Steidl, Radiojournalistin im Brotberuf und Podcast-Host von Büchermenschen, Autorinnen erleben. Und diesmal wird es magisch mit Fantasy-Autorin Manuela Elsa, die ihr erstes Buch schon im Alter von 8 Jahren geschrieben hat, um eine Freundin zum Lesen zu bringen. Blaue Haare sind ihr Markenzeichen, Cosplay-begeistert ist sie auch und von ihrem Japan-Aufenthalt inspiriert, was zu sehr vielen Fragen und quasi auch einem Japanisch-Crashkurs geführt hat. Welche Superkraft sie selbst gerne hätte, warum es ihr nichts ausmacht, ein halbes Buch schon mal zu kippen und neu anzufangen und ob sie gerne Vollzeitautorin wäre, erzählt sie in einer neuen Folge. Möglicherweise war bei der Dauer diesmal auch Magie im Spiel, die Zeit ist beim Plaudern jedenfalls verflogen. Macht es euch also gemütlich oder plant beim Podcast hören durchaus einen längeren Spaziergang ein. Den Buchtipp der Stadtbibliothek Graz für den Dezember liefert Bibliothekarin Elisabeth Hamann und sie stellt ihr eigenes Buch vor. Diesmal also gleich 2 Autorinnen im Gespräch. Hört gerne rein, viel Spaß dabei. Manuela, ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute ein bisschen in deine magischen Bücherwelten abtauchen kann. 3 sehr hübsche Bücher von dir liegen da hier vor mir, alle erschienen im Piper Verlag. Und ich habe wirklich lange überlegt, wie steige ich in das Gespräch mit dir ein, weil es gibt sehr viel, was ich dich fragen will. Wir haben uns ja kennengelernt vor einiger Zeit bei einer Lesung von Colin Hadler. Mhm. Mein erster Podcast-Gast und ich finde die Folge immer noch sehr nett, gerne reinhören. Ja, und du warst sehr leicht zu erkennen an deinen blauen Haaren. Mhm. Und meine erste Frage, wie lange trägst du schon blaue Haare und warum?
Boah, das muss jetzt 9 Jahre her sein, weil es circa ein Jahr war, nachdem ich aus Japan zurückgekommen bin. Ich weiß nicht, das war so ein Moment, ich habe generell immer bunte Haare sehr gern mögen. Also das war immer so ein Thema bei mir, wo ich halt überlegt habe. Aber ich habe eigentlich fast schwarze Haare. Deswegen ist bunte Haare immer ein bisschen schwierig, weil man eben zuerst bleichen muss und so. Deswegen habe ich lange überlegt. Und dann, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich Mulan, oder?
Ja.
So diese Szene, wo sie sich die Haare abschneidet. Und das war so ein Moment bei mir damals, da habe ich Praktikum gehabt in einer Firma und ich weiß nicht, das war zum 100. Mal, ist mir nicht zugehört worden. Und dann war das so ein, ich muss jetzt was tun, Moment. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen und habe daraufhin meine Haare gefärbt und habe mir das dann wirklich nicht mehr gefallen lassen und mich quasi durchgesetzt. Und irgendwie war das so mein Zeichen, okay, du machst jetzt was und ziehst es durch. Und es ist auch so spontan gegangen, weil eine Freundin von mir ist Friseurin. Also die habe ich quasi angerufen und gesagt, hey, magst du mir die Haare blau färben? Und sie war sofort dabei.
Okay, also und jetzt ist es wirklich ein bisschen dein Markenzeichen geworden.
Ja, genau. Also ich hab immer so Phasen, wo dann Sachen länger bleiben. Und irgendwie die blauen Haare ziehen sich jetzt doch schon recht lang durch.
Man sieht dich ja auch oft in einem Kostüm. Nicht im Alltag, aber bei diversen Veranstaltungen, bei Messen oder bei Lesungen. Vielleicht kannst du es auch kurz beschreiben, was oder wen stellst du denn da? Oder hast du mehrere solcher Kostüme?
Boah, ich habe sehr viele, muss ich ehrlich sagen. Also, das habe ich mit 16 begonnen, habe aber davor schon sehr lange überlegt, wie ich Charaktere, die ich einfach gern mag, auch sein kann. Unter Anführungszeichen, natürlich wird man nicht wirklich zu dem Charakter, aber so dieses, ja, ich möchte einfach diese Person sein und mich anziehen wie die, mich geben wie die, aber halt nicht dauerhaft, halt für einen Tag. Und damals ist die Cosplay-Community in Österreich noch sehr klein gewesen. Also Cosplay ist eine Zusammensetzung von den Wörtern Costume und Play, kommt eigentlich aus dem Japanischen und bezieht sich eben darauf, dass man Kostüme trägt und einen Charakter spielt. und diese Kostüme dann meistens auch selbst näht und selbst erstellt. Muss man natürlich nicht, aber mir selber war das immer voll wichtig. Vor allem war mir auch immer wichtig, dass ich realistische Materialien habe, was ein bisschen zum Leid von meinem Rücken auch ist, weil ich habe sehr viele Cosplays, die halt einfach so 2 bis 6 Kilo auf meinen Schultern sind.
Hui.
Und ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht mehr 8 Stunden auf Conventions stehen mit etwas, das 6 Kilo auf meine Schultern bringt. Aber ja, so hat es irgendwie angefangen und ich fühle mich auch immer noch als großen Teil davon, beziehungsweise liebe ich einfach die Community, ich liebe die Kunstform dahinter, weil es ja eigentlich Kostümdesign ist. Und viele Kostüme sind ja von Videospielen oder Serien zum Beispiel, eben Anime-Serien, also animiert, die eventuell gar nicht realistisch sind. Das heißt, man muss sich jetzt überlegen, okay, der hat ein schwebendes Ding über seinen Schultern. Wie lasse ich das jetzt dort schweben? Oder dieses Kleidungsstück, wenn ich das wirklich so mache, das hält nicht. Also das braucht irgendwo einen Klebstoff oder eine Naht oder sonst irgendwas.
Eine kreative Herausforderung.
Genau, weil ich kann sie nicht an meiner Haut festnähen.
Und hast du eine Lieblingsfigur?
Viele. Also es gibt natürlich immer so Phasen, welchen Charakter ich gerade gern mag. Gerade spiele ich zum Beispiel Ghost of Yote. Das ist ein Spiel, das in Japan spielt, wo man quasi eine Samurai-Frau spielt. Die mag ich gerade irrsinnig gern. Ich war sehr lange großer Fan von Zelda bzw. Link. Habe auch beide schon gecosplayt. Also habe von beiden Kostüme.
Zelda sagt sogar mir was.
Sind auch sehr groß. Und da gibt's auch unterschiedliche Formen vom Kostüm. Also so wirklich einen, der jetzt mein Lieblingscharakter für immer ist, habe ich, glaube ich, nicht.
Also dich faszinieren fremde Welten und fremde Wesen. Hast du dich deshalb auch für Fantasy entschieden, Fantasy zu schreiben?
Ich glaube schon, ja. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass es mich mal nicht interessiert hätte. Ich habe aber auch nie bewusst entschieden, es wird jetzt Fantasy oder so. Ich mag einfach Magie. Ich mag die Vorstellung, dass Dinge, die nicht real sind, funktionieren können und was die für Auswirkungen haben. Aber es war keine bewusste Entscheidung, weil davor war, wie bei wahrscheinlich fast allen Österreichern, Thomas Breziner mit der Knickerbockerbande und Tom Turbo und so. Aber irgendwann hat sich daraus dann Fantasy entwickelt.
Aber hast du dich dann irgendwann bewusst entschieden, jetzt schreibe ich ein Buch?
Jein. Meine Mama hat gesagt, ich soll. Ich glaube, ich war als Kind anstrengend. Also nicht, dass meine Mutter das je gesagt hätte. Aber was ich mich erinnern kann, ist, dass sie irgendwann zu mir gesagt hat, weißt was, die Geschichte ist so interessant, magst du sie mal aufschreiben? Und ich glaube einfach, dass sie so viele Geschichten von mir gehört hat, dass sie halt gerade keinen Kopf dafür gehabt hat und sich gedacht hat, wenn ich es aufschreibe, dann reicht das vielleicht schon. Und dann habe ich eben angefangen, Geschichten aufzuschreiben. Und dann hatte ich in der Volksschule eine Freundin, die Lesen gehasst hat. Und das habe ich nicht verstanden. Also, weil Lesen war für mich eins der besten Dinge, die man machen kann. Und ich habe mir gedacht, wenn sie Lesen nicht mag, dann hat sie nur kein Buch, das sie mag. Und deswegen habe ich ihr ein Buch geschrieben. Da waren wir so 8 Jahre alt. Das genau das beinhaltet, was sie alles mag. Also da ist um Hunde gegangen und um eine Freundesbande, die gemeinsam einen Hund haben wollen. Und dann, weil ich eben Thomas Breziner beeinflusst war, die gemeinsam dann einen Detektivfall lösen, wo es dann um einen Hundezirkus geht und wo es dann um Hunde geht. Und das war so mein erstes Buch. Hat 30 Seiten. Jede Seite ist ein Kapitel.
Sehr cool.
Also so wie ich mir halt Bücher vorgestellt habe.
Und deine Freundin liest heute Bücher?
Ich glaube immer noch nicht gern. Aber sie tut's. Also das Buch hat sie leider nicht dazu gebracht, mehr zu lesen. Also es war, glaube ich, das war nicht der richtige Weg.
Ich habe schon erwähnt, 3 Bücher von dir liegen hier vor mir. Was fehlt, ist dein allererstes Buch, oder?
Ja, das ist A Silken Spell. Das war mein Debüt, ist schon ein paar Jahre her. Ich fasse es ganz kurz, meistens zusammen mit schottischer Mythologie, ein magischer Buchladen und eine seelenfressende Katzendämonin, weil das so die Hauptthemen sind, die darin vorkommen. Und es geht um die Fee und den Kampf gegen sie, aber auch um Auswirkungen von Dingen, die man eventuell selbst ausgelöst hat.
Deine beiden nächsten Bücher dann, Fuchsfeuer und Fuchsgeist, die handeln von japanischen Geistern und Dämonen, den Yokai. Und auch diese Welt, die du da erschaffen hast, die ist ja nicht nur erfunden.
Das stimmt, ja. Also ich habe mich sehr bemüht, dass es so japanisch wie möglich wird. Hatte dabei auch Unterstützung von zwei japanischen Freundinnen. Ich habe ja eh schon erwähnt, ich habe eine Zeit lang in Japan gelebt. Und wollte, dass das möglichst realistisch ist, weil es mich selbst stört, wenn ich über Japan lese und es ist nicht Japan. Ja, die Zeit dort hat mich halt generell sehr inspiriert. Also da sind einige Ideen entstanden, aber eben auch die Idee zu Fuchsfeuer damals noch. Also Fuchsgeist ist erst danach entstanden. Mhm. Aber die Welt generell ist da schon langsam in meinem Kopf quasi gewachsen und hat sich gebildet.
Also Geschichten über Yokai gibt es in Japan tatsächlich?
Ja, genau. Also das sind tatsächlich die japanischen Geister und Dämonen, wie es bei uns zum Beispiel die Heinzelmännchen gibt.
Ja, da gibt es sogar ein eigenes kleines Heftchen. Das finde ich total entzückend. Da sind alle diese Geister und Dämonen aufgelistet. Und wir haben schon einmal gesprochen, mein Lieblingsgeist ist diese Teekanne, die die Zukunft vorhersagt. Sehr unberechenbar.
Ja, der Narigama hat kein leichtes Schicksal, weil als Teetopf, der die Zukunft weiß, aber eben nicht sprechen kann, aber natürlich allen mitteilen möchte, was man vorher gesehen hat, hat er es ein bisschen schwer. Vor allem, weil manchmal die Leute auch einfach schwer von Begriff sind. Also
natürlich.
Er sagt sie schon so deutlich, aber es hört halt keiner zu.
Hast du auch einen Lieblingsgeist oder ja, einen Dämon?
Ja, bei mir ist es der Kamikiri. Das sind so kleine, krähenartige Geschöpfe, so krähenartige Menschen fast, die Scherenhände haben und die machen nichts außer Leuten, die Haare schneiden und die dann essen. Ich mag sie auch deswegen so gern, weil es gibt einfach Yokai oder generell in der Mythologie immer wieder Kreaturen, wo man merkt, da haben sich die Menschen einfach eine Erklärung gesucht für das, was gerade passiert ist. Und beim Kamikiri haben sie eben gemerkt, okay, Leuten, da passt die Frisur nicht, da ist irgendwie schief geschnitten oder weil zum Beispiel früher Haare schneiden generell ein schwieriges Thema war, weil man das kulturell nicht gemacht hat. Also nicht, aber halt, weil Haare halt auch ein Statussymbol sind. Und so kann man ein bisschen erklären, warum man dann doch geschnittene Haare hat, obwohl das Statussymbol eigentlich dagegen ist. Und es klingt halt einfach cooler, wenn man sagt, ich bin von einem Kamikiri angegriffen worden, als ich habe mir unabsichtlich aber Haare abgerissen.
Ja, also, ja, die schlechten Stirnfransen.
Ja, genau.
So, jetzt hast du es wirklich schon öfter gesagt und ich möchte es natürlich auch ansprechen, das Thema Japan. Du warst in Japan. Wann war das? Wie lange warst du dort? Was war der Grund?
Ich war 2014 bis 2015 dort und der Grund war mein Studium. Beziehungsweise ich müsste nicht fürs Studium, ich wollte natürlich, aber ich bin 3D-Grafikerin, also neben dem, dass ich Autorin bin. Und in 3D-Grafik waren sehr lange die Japaner vorn. Und ja, ich war halt auch schon relativ großer Fan von japanischen Medien, von Filmen, von Videospielen. Und deswegen wollte ich unbedingt hin. Mein damaliger Studiengangsleiter hat mir das dann ermöglicht und ich habe nach Japan gehen können, um dort zu studieren und auch auf Japanisch Vorlesungen zu besuchen.
Hast du vorher dann schon Japanisch gelernt?
Ja, aber ich war wirklich schlecht.
Das muss ja auch furchtbar schwer sein.
Ja, es ist eigentlich nicht so schwer. Ich weiß, das klingt immer komisch, aber man muss beim Japanischen fast nur die Vokabel lernen. Weil nämlich man im Japanischen, man redet sehr kontextbasierend. Das heißt, die Hälfte vom Satz kann man mal weglassen. Also ich brauche für viele Sachen, wo ich im Deutschen umständlich einen ganzen Satz formulieren muss, kann ich im Japanischen einfach ein Wort sagen und die andere Person weiß schon so circa, was ich sagen möchte. Das ist blöd, wenn einem der Kontext fehlt und man bekommt nur das eine Wort. Aber man kann es sonst eigentlich relativ gut rückschließen. Man kommt voll rein. Also generell.
In die Einwortunterhaltung.
Ja, genau. Aber halt auch generell in die Fremdsprache. Ich habe damals, bevor ich hingeflogen bin, ein bisschen Schiss gehabt. Also das gebe ich schon zu. Ich war dann so, okay, mein Japanisch ist ziemlich schlecht. Was mache ich dann? Weil meine Vorlesungen sind auf Japanisch, meine Prüfungen sind auf Japanisch und ich kann es halt einfach nicht gut genug. Und damals ein Freund von mir, der hat in Frankreich ein Jahr studiert und danach auch in Frankreich unterrichtet. Ich habe ihn dann gefragt, wie es dir gegangen, wie du dort warst. Hast du die Leute verstanden? Und er hat mir gesagt, du, keine Sorge. 3 Monate. 3 Monate und du wirst alle verstehen.
Wirklich?
Und es waren wirklich 3 Monate und danach habe ich die Leute verstanden.
Cool.
Also ich habe mich natürlich hinsetzen müssen und lernen, aber es war sonst nichts notwendig. Mein Hirn hat sich dann schon quasi dran gewöhnt, wer wie redet und natürlich sind trotzdem Missverständnisse entstanden und vor allem Höflichkeitsregeln. Mache ich heute noch Fehler? Also
dann wird es schwierig.
Ja, also sie haben 6 unterschiedliche Formen der Höflichkeit. Also es gibt 6 unterschiedliche Arten, wie man sitzt im Prinzip. Und je nachdem, ob man älter oder jünger als eine Person ist oder höher gestellt oder niedriger gestellt oder generell, was halt der Familienstatus zum Beispiel zueinander ist, macht es halt einfach einen Unterschied. Und ich kann fast nur unhöfliches Japanisch, das ein bisschen manchmal ans Ghetto erinnert. Also ist einfach, ich war halt in einer sehr dialektlastigen Gegend und den Dialekt habe ich dann gelernt. Und meine Freunde reden alle sehr unhöflich mit mir, was voll okay ist für mich. Also es jetzt stört mich nicht, aber Fremde, die ich dann kennenlerne, kriegen dann halt auch dieses Japanisch. Und deswegen habe ich nur, also auf perfekt höflichem Japanisch kann ich nur einen Satz. Und der ist quasi, tut mir leid, mein Japanisch ist nicht so gut. Ich werde jetzt unhöflich mit Ihnen sein. Ich hoffe, Sie verzeihen mir.
Wie hört sich das an auf Japanisch?
Sumimasen. Nihongo wa sonani chuzu dewa nai node. Futsuke de hanashite mo ii desu ka?
Wahnsinn. Also es klingt schon sehr, sehr fremd.
Natürlich.
Hört sich furchtbar schwierig an. Wirklich.
Um jedem die Angst zu nehmen, es ist wirklich nicht so schwierig. Und die meisten freuen sich auch sehr, wenn man versucht, Japanisch zu reden,
ja.
Und unterstützen einem auch.
Wird man nicht gleich verteufelt?
Nein, das nicht. Passiert.
Hast du auch ein bisschen Japan dann mit nach Hause genommen? Was hast du übernommen von den Japanern, von der Art der Menschen?
Mitgenommen habe ich Sachen, die ich erst langsam so wirklich merke. Also jetzt noch gibt es Sachen, wo ich mir denke, das habe ich vielleicht von da mitgenommen. Ich verneige mich leicht, wenn ich höflich bin. Also so ganz leicht nach vorne, was wahrscheinlich kaum wem auffällt, aber mir fällt es auf. Und was sprachlich ich erst vor kurzem bemerkt habe, im Japanischen, wenn man eine Rückfrage stellt beziehungsweise zeigen möchte, dass man zuhört, dann wiederholt man das Gesagte als Frage. Und das mache ich teilweise. Und es ist mir deswegen aufgefallen, weil Leute dann mir noch einmal erklären, was sie gerade gesagt haben. Und ich mir dann gedacht habe, warum erklärst du mir das jetzt noch einmal? Das habe ich doch schon verstanden. Weil mir gar nicht bewusst war, dass ich das mache und vor allem ich auch nicht drüber nachgedacht habe, dass man das eigentlich nicht macht im Deutschen.
Sind Fuchsfeuer und Fuchsgeist dann auch schon zum Teil in Japan entstanden oder hast du dort nur ein bisschen dich inspirieren lassen dafür?
Nur inspirieren lassen. Also in Japan direkt habe ich ganz andere Geschichten geschrieben. Auch generell sehr wenig, also sehr wenig Durchgängiges vor allem. Weil meine Gedanken gefühlt überall waren. Also ich habe gar nicht die Konzentration gehabt, eine Geschichte durchzuziehen. Dann habe ich eine Phase gehabt, wo ich gemeint habe, ich versuche einfach einmal auf Japanisch zu schreiben. Texte sind alle furchtbar schlecht. Einen Text habe ich dann meiner Japanisch-Lerngruppe gezeigt. Den haben wir komplett umgeschrieben, weil er so schlecht war. Also Schreibzeit war nicht in Japan. Das war einfach zu viel anderes.
Wie bist du das dann überhaupt angegangen, weil wir jetzt vom Schreiben reden? Hattest du beim Schreiben dann einen Plan, also gerade beim ersten Buch zum Beispiel, oder hast du einfach losgelegt?
Ich lege immer einfach los. Also ich bin nicht so gut im Planen. Ich überlege es mir dann schon, aber ich weiß meistens das Ende erst, wenn ich so die Hälfte vom Buch geschrieben habe.
Wirklich?
Das heißt aber in meinem Fall auch, dass ich bereit bin, die erste Hälfte vom Buch komplett wegzuschmeißen, wenn ich merke, das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen möchte. Was mir bei Fuchsfeuer wirklich passiert ist, also da gibt es 50.000 Wörter, das sind sind so 200, 250 Seiten, die ja einfach nicht mehr zu gebrauchen waren, weil ich gemerkt habe, das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen möchte oder der Fokus liegt anders. Und vor allem, was bei Fuchsfeuer eben auch Thema war, der erste Entwurf hat geklungen wie eine Österreicherin, die in Japan ist. Und ich wollte nicht klingen wie eine Österreicherin, die in Japan ist. Also, weil eben meine Protagonistin keine Österreicherin ist, sondern Japanerin. Und das sollte man auch merken. Und das andere war einfach, dass ich gemerkt habe, Charaktere haben eine andere Rolle, als ich ursprünglich gedacht habe. Dann habe ich eben die erste Hälfte weggeschmissen und nochmal von vorne angefangen.
Ach, tut das nicht weh?
Interessanterweise nein, eigentlich nicht. Also es frustriert im ersten Moment, so dieses, jetzt muss ich von vorn anfangen und manchmal ist es mir dann auch zu viel Arbeit, aber das Wegwerfen an sich ist für mich voll okay. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass ich halt schon mit dem Gedanken anfange mit, das muss nicht ins fertige Buch. Also ich habe von fast jedem Buch quasi noch ein Buch von weggeschmissenen Sachen, die nicht in die Geschichte gepasst haben oder die einfach nicht das sind, was ich eigentlich haben wollte oder die auch das Buch gestreckt hätten zum Beispiel. Also manchmal ist, auch wenn ich die Szene sehr gern mag, manchmal ist es ohne einfach besser.
Wenn du dann am Buch arbeitest, bist du dann oder gehörst du zu jenen Autorinnen, die sich auch wirklich regelmäßig hinsetzen zum Schreiben? Sprudelt es dann aus dir raus? Musst du dich dann stoppen, weil ja noch andere Sachen zu tun sind?
Wenn es wirklich sprudelt, dann bleibe ich sitzen. Also außer ich habe halt wirklich einen Termin, den ich jetzt zeitlich nicht verschieben kann. Aber wenn es gerade wirklich sprudelt, dann schreibe ich und dann gibt es halt keinen Haushalt, dann wird es später gegessen, ist halt so. Aber sonst setze ich mich gar nicht unbedingt so regelmäßig hin, dass man jetzt sagen kann, ja jeden Tag oder so. Weil ich zum Beispiel, wenn ich mich hinsetze und merke, es geht nicht, dann höre ich auf. Also wenn wirklich gar nichts rauskommt, dann zwinge ich mich nicht, dann sage ich mir, okay, morgen ist auch ein Tag. Wenn eine Deadline da ist, ist es ein bisschen anders, aber wenn es jetzt nicht dringend ist, dann zwinge ich mich nicht, weil es bei mir auch schlechter wird, wenn ich mich zwinge. Mhm. Also ich zwinge mich wirklich nur durch Szenen durch, die mir schwer fallen, aber ich zwinge mich nicht von der Zeit her, weil mir das mehr Druck macht und teilweise auch Stress. Also ich habe mal versucht, 500 Wörter am Tag zu schreiben, zusätzlich zu meinem Vollzeitjob. Das muss man immer dazu sagen, weil ein Wochenendstag ist immer leichter als ein Arbeitstag. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, mich brennt es aus. Also ich habe dann am Wochenende gar keine Energie mehr gehabt zum Schreiben, obwohl ich normalerweise am Wochenende doch ein paar Stunden freiwillig schreibe. Also ohne, es muss jetzt um diese Uhrzeit sein, sondern einfach, ich habe jetzt Lust, ein bisschen zu erzählen.
Jetzt ist erst im Herbst dein viertes Buch erschienen, City of Storm and Thunder heißt es. Und würdest du sagen, du bist mittlerweile schon routinierter beim Schreiben? Hast du irgendwas dazugelernt oder was würdest du vielleicht deinem jüngeren Ich vor dem ersten Buch raten?
Vor dem ersten Buch ist schwierig, aber vor dem ersten Buch, das ich veröffentlichen würde, also eben in dem Fall vor A Silken Spell, würde ich mich noch einmal hinsetzen und wirklich den Text mir laut vorlesen, weil ich finde, das macht einen Unterschied, also vom Rhythmus her, von wie etwas zu lesen ist und vor allem, was ich damals überhaupt nicht bedacht habe, irgendwann gebe ich ja eine Lesung und lese aus dem Buch raus. Und es gibt einfach Wörter, wenn die aufeinander folgen, tue ich mir schwer, sie zu sagen. Und dann stolper ich drüber. Und wenn ich das von vornherein mitbedenke, kann ich das noch anpassen. Wenn ich dann in der Lesung sitze, ist schwieriger. Und deswegen ist das wirklich was, was ich mir mitgeben würde. Ansonsten eigentlich nur, jedes Buch ist anders. Lass dich drauf ein. Dadurch, dass ich halt relativ ungeplant schreibe, also nicht vorher so viel über den Plot nachdenke, kann es sein, dass halt wirklich der Schreibprozess komplett anders ist. Ich habe Bücher, die schreibe ich nicht einmal chronologisch. Also da schreibe ich eine Szene, dann merke ich, okay, jetzt habe ich eine Idee für eine Szene später und schreibe die. Und ich weiß noch gar nicht, wann und wie die genau zusammenkommen. Und ja, ich vertraue mir da einfach und schaue, was passiert. Und wenn es nicht passt, schmeiße ich es halt wieder weg.
Okay, ja, auch interessant. Nicht alle basteln ihre Bücher so zusammen. Manche müssen es dann oder schreiben es in einem durch, wirklich Szene auf Szene.
Ja, ich kenne viele, die das machen. Ja, und ich finde das auch, also wenn es einem hilft und es für einen funktioniert, ist das auch der richtige Weg. Mhm. Ich habe gemerkt, ich kann das nicht. Also ich bin dafür viel zu chaotisch. keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass ich generell gern bastel und Dinge gern zusammensetze. Deswegen muss das auch der Plot sein, keine Ahnung. Aber ich lasse mich gern einfach drauf ein und schaue, wo es hinführt.
Würdest du dich gerne beruflich ganz dem Schreiben widmen?
Ganz? Schwer zu sagen. Also ganz glaube ich nicht, aber zumindest, dass es Hälfte-Hälfte ist, fände ich selber sehr cool.
Wie ist es momentan? Wie viel Zeit investierst du in die Arbeit als Autorin?
Inoffiziell. Also an Arbeitszeit, die ich darin verbringe, ist eigentlich schon, würde ich sagen, 30 Stunden die Woche oder so, wenn es halt gerade eine arbeitsintensive Zeit ist. Aber mit dem Job dazu wären es jetzt halt über 60 Stunden, die ich normal arbeite. Und es ist mir ein bisschen zu viel auf Dauer. Deswegen wäre es für mich cool, wenn es zum Beispiel 20 Stunden schreiben, 20 Stunden arbeiten sind oder je nachdem, wie sich das dann aufteilen lässt. Weil halt, also ich möchte natürlich meine Bücher zu Ende erzählen und wenn ich jetzt wirklich nur die 8 Stunden die Woche, die ich eigentlich frei habe von der Arbeit quasi, also weil ich nur 32 Stunden nebenbei arbeite.
Sag nicht nur.
Dann würde ich nicht fertig werden. Also 8 Stunden die Woche reichen einfach nicht, damit ich ein Buch in einer sinnvollen Zeit fertig bekomme. Und in einem Lektorat sowieso nicht. Und da läuft es dann halt oft auf, sagen wir mal, 60 Stunden, aber oft auch mehr raus. Und danach bin ich halt ziemlich müde. Und diese Müdigkeit würde ich gern verhindern. Mhm. Darum geht es mir eigentlich.
Wir lernen jetzt ganz kurz eine andere Autorin kennen, nämlich Elisabeth Hamann von der Stadtbibliothek Graz. Der Buchtipp für den Dezember, das ist nämlich ihr eigenes Buch, ein ganz entzückendes Kinderbuch.
Sie liest nicht nur viel, sie schreibt sogar. Wir machen heute mal richtig Werbung für dein eigenes Buch.
Ja, hallo, danke, dass ich die Möglichkeit habe, heute mal mein eigenes Buch vorzustellen.
Und es ist was für die jüngeren Leserinnen und Leser, beziehungsweise für die, die gerne noch zuhören, oder?
Genau, es ist eine Bilderbuchgeschichte für Kinder zwischen 2 und 7 Jahre und heißt Hexe Edeltrude und der gute Launetrank.
Was hat dich zu der Geschichte inspiriert? Worum geht's?
Ja, es geht um eine Hexe, eben um die Hexe Edeltrude und die wohnt alleine im Wald und der ist deshalb stinklangweilig und sie ist daher auch schlecht drauf und dann beschließt sie eben, ja, da gibt's ja einen Trank, der gute Laune macht. Da denkt sie sich, ja, das ist sicher eine gute Idee, den will sie jetzt zusammenbrauen und dann fällt ihr ein, oh je, ihr fehlen ein paar Zutaten, weil natürlich in seinen Trank kommen auch ein paar merkwürdige Zutaten dazu, die jetzt nicht jeder gleich zu Hause hat in seinen Vorratsschrank. Und ja, und dann überlegt sie sich, wo kann sie die jetzt herholen, diese Zutaten? Und so beginnt eine spannende Besenflugreise, eine Hexenbesenflugreise. Und ja, und wo sie die überall hinbringt und ob sie dann den Zaubertrank dann brauen kann und wie der überhaupt wirkt, das kann man dann im Buch nachlesen und nachschauen, auch bei den Bildern.
Wann ist dir die Idee zu diesem Buch gekommen?
Die Idee hatte ich eigentlich schon vor ein paar Jahren. Da war ich selber in Karenz, habe 2 kleine Kinder zu Hause gehabt, so in dem Alter. Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich schreiben tue ich ja schon länger, aber da ist mir dann die Idee gekommen, eigentlich könnte ich ja auch ein Kinderbuch schreiben, weil ich zu der Zeit natürlich viele Kinderbücher mit meinen Kindern zusammen gelesen habe. Und ja, Hexen haben mich immer schon sehr interessiert. Also ich mag Hexen sehr gern und da habe ich mir eben eine Hexengeschichte überlegt.
Die Hexe schaut ganz entzückend aus. Also es gibt danach auch Fotos auf Social Media von deinem Buch. Du hast gesagt, die Geschichte gibt's schon seit ein paar Jahren. Bis es jetzt ein Buch geworden ist, hat es ein bisschen gedauert. Was hat dich da noch beschäftigt?
Ich habe da noch nach einer Illustratorin oder einen Illustrator gesucht, weil selber kann ich leider nicht illustrieren. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis ich da die richtigen Leute kennengelernt habe und jetzt vor einem Jahr eine tolle Verlegerin kennengelernt habe und dann haben wir noch eine Illustratorin gesucht und es hat dann alles sehr gut gepasst.
Ich freue mich, dass wir dieses Buch, es ist wirklich sehr, sehr hübsch geworden, ganz tolle Zeichnungen, dass wir das Buch heute in Händen halten können. Die Hexe Edeltrude und der gute Launetrank erschienen im Lichtberg Abenteuer Verlag. Die Illustrationen sind von Sabine Knippes. Vielen Dank, Elisabeth Hamann.
Ich sage auch danke, dass ich mein Buch vorstellen habe dürfen.
Manuela, gibt es eigentlich Bücher, die du gelesen hast und die einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen haben?
Gibt es einige. Die ich derzeit immer wieder empfehle, sind einerseits Good Girl's Guide to Murder von Holly Jackson, weil das einfach ein Thriller war, der mich komplett gepackt hat. Und ich habe schon lange keine Thriller mehr gelesen zu dem Zeitpunkt. Und der Erzählstil mir einfach irrsinnig gut gefallen hat, auch mit den Schnipseln. Also das sind immer so Auszüge von einem Schulbericht quasi drin, für den sie eben diesen Mord lösen möchte. Und das hat mir einfach irrsinnig gut gefallen. Ich habe das Buch um 2 in der Früh gekauft und dann quasi nicht geschlafen, um es noch zu lesen. Also das war eine Nacht, wo ich mir gedacht habe, Schlaf braucht man eh nicht, was soll's.
Das wird überbewertet.
Genau, wer will eigentlich schlafen?
Wenn es ein spannendes Buch gibt, dann.
Genau. Und das andere ist Gifted Thief von Helen Harper. Das ist eine englische Self-Publisherin. Und da hat mich einfach sehr beschäftigt. Die Protagonistin ist eine Diebin, deswegen auch der Name. Aber sie ist komplett gewaltfrei. Das heißt, sie schlägt niemanden, sie kämpft nicht. Die Autorin zieht das durch. Das heißt, dieser Charakter weigert sich das ganze Buch hindurch, anderen Schaden zuzufügen. Und ich habe nicht erwartet, dass sie das schafft. Über, ich glaube, 4 Bücher sind es insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht vertue, 3 oder 4. Und sie macht das wirklich in keinem dieser Bücher. Und generell arbeitet ist vielleicht das falsche Wort, aber egal, sie arbeitet sehr pazifistisch, was einerseits im Kontrast damit steht, dass sie halt schon Leute bestiehlt, sonst wäre sie keine Diebin, aber immer einen Weg sucht, wie sie Leute dabei beschützt, wenn jemand zum Beispiel im Weg ist. Selbst den Leuten, die ihr angehören, sagt sie, nein, wir können den jetzt nicht verletzen oder bewusstlos schlagen. Ich bin Pazifistin, ich mache das nicht. Ja, und das ist eigentlich was, das mich sehr beeindruckt hat und mich immer noch ein bisschen beschäftigt, so wie man Konflikte eigentlich anders lösen kann, als man sie in der Fantasy zum Beispiel kennt oder auch in Thrillern, wie man da eben Wege herumfindet. Und das war irrsinnig gut gelöst.
Das heißt, du liest privat gar nicht unbedingt Fantasy?
Schon viel, aber zum Beispiel auch gerade, wenn ich im Lektorat oder so bin, dann lese ich oft ein anderes Genre, zum Beispiel auch realistische Jugendbücher. Da habe ich zum Beispiel vor kurzem Birk gelesen von Liv Schlett. Da geht es um einen Jugendlichen, der ein psychologisches Problem hat und darüber bloggt. Und das ganze Buch ist im Blogformat. Mir auch sehr gut gefallen. Und da brauche ich einfach ein bisschen den Kontrast zu dem Magischen, das ich sonst habe. Vor allem, wenn ich im Lektorat bin, würde ich anfangen, das Buch zu korrigieren, wenn es Fantasy ist. Also würde ich mir überlegen, macht das Sinn, dass hier dieser Zauber so funktioniert oder würde das anders mehr Sinn machen? Und damit ich mir diese Gedanken gar nicht erst mache, lese ich ein anderes Genre. Gar nicht lesen geht für mich nicht, aber eben zumindest diese Distanz brauche ich dann dazu.
Ja. In City of Storm and Thunder hast du eine neue Welt erschaffen. Das hat diesmal eigentlich nichts mit Japan zu tun. Würdest du das Buch auch kurz vorstellen?
Ja, sehr gern. City of Storm and Thunder spielt, wie du schon gesagt hast, in einer eigenen Welt. Und zwar in einer, wo die Menschen Stürme ernten können. Das heißt, es gibt unterschiedliche Fähigkeiten, die man alle von Stürmen bezieht. Eben zum Beispiel Wind, den man aufsaugt und dann umlenkt oder Wolken, die man entstehen lässt oder zum Beispiel Nebel oder wie die Protagonistin Rain, die Blitze in ihrem Körper speichern und dann zum Beispiel auf dem Schwarzmarkt verkaufen kann, weil Blitze verkaufen illegal ist. Strom wird aus Blitzen gewonnen und wird vom Herrscher kontrolliert. Das heißt, der Herrscher entscheidet, wer Strom bekommt, wer wie viel Strom bekommt und Rain kann sich so, indem sie diese Blitze verkauft, über Wasser halten und macht es deswegen. Also es ist keine idealistische Entscheidung, sondern einfach ein, so kann ich Geld verdienen und ernährt außerdem ihren kleinen Bruder. Jetzt kommt sie von so einer Blitzernte nach Hause und ihr Bruder ist entführt, also verhaftet von den Soldaten des Herrschers. Sie will ihn wiederhaben und befreien, merkt aber, dass niemand ihr helfen will. Und sie wird so verzweifelt, dass sie explodiert. Wortwörtlich in dem Fall, weil sie über Blitzmagie verfügt und die Blitze einfach aus ihr hervorbrechen. Und dadurch lädt sie ein ganzes Stadtviertel auf. Also ein ganzes Stadtviertel bekommt von ihren Blitzen plötzlich Strom. Und die Leute freuen sich voll und sind total happy und schließen sich daraufhin hinter Rain zu einer Rebellion zusammen. Nur Rain will gar keine Rebellion. Rain will ihren Bruder zurück. Und jetzt versucht sie, den schmalen Grat zu finden zwischen die Leute genug aufwiegeln, dass sie ihr helfen, ihren Bruder zu befreien, aber nicht so viel, dass sie eine Rebellion anführen muss, die sie eigentlich gar nicht haben möchte.
Haben deine Figuren irgendetwas, ja, alle gemein? Was möchtest du ihnen mitgeben?
Alle gemein, weiß ich nicht. Sie haben, glaube ich, alle einen Aspekt von mir, also immer einen anderen. Sayo zum Beispiel hat sehr viele von meinen Ängsten. Rain hat meinen fehlenden Geruchssinn. Und Co. hat den Wunsch, jemand anders sein zu können zwischendurch und dann doch wieder man selbst und so weiter, das so ein bisschen in Cosplay drinnen ist. Aber ansonsten wechselt das immer sehr stark. Sie sind alle mutiger, als ich es wäre. Also manchmal würde ich einfach gehen, glaube ich. Also manche Situationen, wo meine Charaktere drin sind, würde ich sagen, so, ich gehe jetzt heim, danke, das hat wieder gereicht. Aber ansonsten haben sie maximal einen gewissen Hang dazu, für das, was ihnen wichtig ist, zu kämpfen. Aber nicht unbedingt auf dieselbe kämpferische Art und Weise. Also Rain zum Beispiel ist viel mehr auf Konfrontation aus als Co. aus Fuchsgeist oder eben auch Sayu in Fuchsfeuer. Sie stehen nur alle für das ein, was ihnen wichtig ist.
Mhm. Du hast keinen Geruchssinn?
Ja, genau. Ich kann nicht riechen. Ich bin ohne Geruchssinn geboren. Das heißt, ja, ich weiß nicht, wie Geruch funktioniert. Ich rate einfach nur. Was dazu führt, dass in Silken Spell ein Charakter so stark nach Wald riecht, dass man ihn so 3 Straßen weiter theoretisch noch riechen könnte, weil ich kein Distanzgefühl für Geruch habe. Meine Mutter war überzeugt, dass das ein Waldgeist ist. War es leider nicht. Und es hat mich auch niemand aufgehalten. Also, weil ich bin sehr, ich frage bei Gerüchen sehr oft, wie Sachen riechen und bitte auch mittlerweile, also beim ersten Buch habe ich das nicht gemacht, aber mittlerweile bitte ich auch Lektoren bzw. Lektorinnen darum, auf komische Gerüche zu achten. Also wirklich sich zu überlegen, passt dieser Geruch da? Weil meine Info kommt aus dem Internet und die kann halt sehr fehlerhaft sein. Ja, also ich bemühe mich. Ich habe zum Beispiel, also Rain hat deswegen keinen Geruchssinn, weil ich es leid war, Gerüche zu googeln und zu recherchieren. Deswegen habe ich mir gedacht, so, ich mache jetzt einen Charakter, der nicht riechen kann, dann spare ich mir das. Einzige Problem war, es ist aus 2 Perspektiven geschrieben und die 2. Perspektive kann riechen. Und damit man den Kontrast auch merkt, weil der hat nämlich auch einen Hintergrund in der Geschichte, musste ich Gerüche noch deutlicher beschreiben. Was am Ende dazu geführt hat, dass ich auf eine Tabelle voller Steingerüche geschaut habe. Unterschiedliche Arten von Stein riechen unterschiedlich, falls ihr das nicht gewusst habt. Ich habe dann gelernt
damit
darüber.
Damit habe ich mich noch nicht befasst, eigentlich für Steine riechen.
Ja, das habe ich dann auch gelernt, ja. Wo ich dann, also ich habe Beschreibungen einbaut und meine Lektorin war so, du, das wird niemand verstehen. Niemand hat darüber schon jemals nachgedacht. Und außerdem muss man sehr nah an Steine rangehen, damit man das riecht. Also sie hat es für mich ausprobiert.
Ja, ja, man muss, glaube ich, die Nase reinhalten.
Ja. Also die Tabelle hat es nicht ins Buch geschafft.
Jetzt schreibst du über Kräfte und Magie und wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das und warum? Wobei würdest du dir wünschen, dass du riechen kannst?
Ich glaube nicht, das wäre mir zu egal. Das ist natürlich für Leute, die den Geruchssinn verloren haben, vielleicht anders. Für mich ist es ein Sinn, der einfach nicht existiert. Der ist für mich einfach so abstrakt, dass ich mich nicht, also ich sehne mich nicht danach. Ich habe Zeit gehabt als Jugendliche, wo ich gedacht habe, es wäre halt schon praktisch, weil ich zum Beispiel immer Angst gehabt habe zu stinken,
ja.
Weil ich nicht gewusst habe, ab wann stinke ich. Aber jetzt, ehrlich gesagt, es ist mir egal, ich fake nicht einmal mehr, dass mir der Geruchssinn fehlt. Also früher habe ich das gemacht, jetzt denke ich mir, ja, wenn es jemandem wichtig ist, kann er mir den Geruch beschreiben. Manchmal frage ich auch nach, aber es ist mehr so eine, für mich ist es kurios, dass Leute riechen können. Also
wir sind alle etwas absonderlich.
Ja, genau. Also, es liegt nicht an mir, es liegt an euch.
Also gut, aber eine andere Superkraft, eine andere Magie. Was würdest du gerne können?
Ich glaube, ich würde gerne mit Tieren sprechen können. Ich glaube so, das wäre meine Superkraft. Ich habe auch 10 Haustiere. Wenn die ein bisschen deutlicher sagen könnten, was so die Situation ist, wäre das ganz cool. Vor allem, weil meine Katzen sind sehr gesprächig. Also die schreien sehr viel und geben sehr viele Geräusche von sich. Ich weiß aber nicht, warum. Also da würde mich manchmal schon interessieren, schimpfen sie jetzt mit mir oder erzählen sie mir, was für einen Vogel sie gefangen haben?
Da kann vielleicht bald die KI helfen. Also da kann ich das Buch empfehlen, Animal von Tibor Rode. Da fängt ein Schwein an zu sprechen, beziehungsweise zieht vor Gericht.
Oh.
Was deine Haustiere betrifft, ich weiß, du hast Schildkröten und damit hast du was mit meinen Eltern gemeinsam, die haben 4 Stück davon, die haben so ein bisschen eine Auffangstation, eine ist tatsächlich zugelaufen, hat offenbar gewusst, hier wird mir geholfen. Du hast 8 Schildkröten, das ist jetzt kein klassisches Haustier, also und ganz ehrlich, ich finde es einfach ein bisschen fad, was fasziniert einen an Schildkröten?
Ich habe es ursprünglich auch gedacht, muss ich sagen,
ja.
Aber das hat auch seinen Ursprung im Cosplay, was ein bisschen lustig ist. Aber früher waren die Conventions alle in Wien und der Onkel von meinem Partner ist in Wien. Und wir sind dann gemeinsam zu ihm gefahren, haben dort übernachtet. Er hat auch sowas wie eine Auffangstation, also nicht direkt wie ein Tierheim, sondern halt wirklich, es ist zum Beispiel irgendein Haus, die Wohnung wird geräumt, da ist eine Schildkröte, die kommt dann zu ihm zum Teil. Und ja, die sind dort im Garten und wir sind dann halt, weil es immer im Sommer war, gemeinsam im Garten gesessen und wir haben denen so viel zugeschaut, dort die Schildkröten dann auch gestreichelt, mit denen interagiert und vor allem eine, die will einem immer in die Zehen beißen, also die läuft einem wirklich aktiv nach, die ist sehr feindselig.
Charakterstark.
Ja, genau. Und sie haben auf jeden Fall irgendwann einmal gefragt, ob wir welche nehmen wollen und sie würden eben meinem Partner gern welche zum Geburtstag schenken. Und sie haben eben vorher gefragt, weil Tiere schenkt man nicht, ohne vorher zu fragen. Mhm. Wir wollten dann eigentlich schon sehr gern und haben dann im Garten ein kleines Gehege gebaut, damals noch in der alten Wohnung. Und irgendwann später, da waren dann ein paar Jahre dazwischen, kam dann die Frage, ob wir uns vielleicht um 5 Babys kümmern könnten.
Oh, ja, die sind schon, und, die sind ja wirklich lieb.
Ja,
die,
und
die
da hat
Minis.
Man... Nein, kann man da nicht sagen. Und dann gibt man sie natürlich auch nicht mehr her. Also deswegen haben wir dann 8 Schildkröten gehabt und haben sie immer noch, wird sie auch nicht hergeben.
Wir haben schon Dezember. Tatsächlich ist heute der 1. Dezember. Magst du die Vorweihnachtszeit oder bist du eher ein Grinch?
Grinch nicht direkt, aber ich bin kein Wintermensch. Mir ist immer kalt. Und deswegen ist es dann immer schwierig. Vor allem, weil dann natürlich, also ich gehe an sich gerne auf den Christkindlmarkt, aber mir ist dann halt auch oft kalt dafür und eine Stunde reicht mir, weil dann bin ich durchgefroren. Und natürlich, die meisten sehen das ein bisschen anders und es ist halt auch einfach viel los. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm es im Verkauf ist, wenn dann wirklich die Massen reinströmen. Mir selber ist es teilweise zu viel. Also wenn ich dann einkaufen gehen muss.
An Samstagen findet man dich nicht in
der Stadt. Nein, ganz sicher nicht. Also die Vorweihnachtszeit ist nicht unbedingt meine Zeit. Ich mag die Atmosphäre davon und ich mag die Vorstellung davon. Die Realität ist meistens nicht so toll.
Jetzt würde ich mich sehr freuen über eine Lesestelle aus City of Storm and Thunder. Du hast mir das Buch ja mitgebracht. Ich werde es über Weihnachten, wenn die Zeit da ist, werde ich mich gleich reinstürzen. Und jetzt kannst du uns allen ein bisschen Gusto drauf machen.
Sehr gern. Ich fange auch gleich mit der ersten Szene an. Das mache ich gern, weil man dann auch ein bisschen die Fantasy-Welt kennenlernt und sich zurechtfindet. Kapitel 1. Der Himmel verdunkelt sich. Jeden Augenblick würde der Sturm losbrechen. Rain hockte regungslos zwischen 2 Gesteinsbrocken, beobachtete, wie die letzten Menschen nach Ravenport flohen, der einzigen Stadt in den grünen Hügeln. Im Gegensatz zu ihnen konnte Rain sich jedoch nicht hinter die felsigen Mauern zurückziehen. Noch nicht. Sie veränderte ihre Position, damit ihre Beine nicht einschliefen, und verzog das Gesicht, als ein grauer Salamander den Stein emporschoss. Die leuchtenden Ringe um seine Augen pulsierten in einem wütenden Orange. »Sorry, Naka«, murmelte sie, als das Tier sie vorwurfsvoll anblinzelte. Sie hatte ihr so lange ausgeharrt, sie hatte vergessen, dass sie nicht alleine war. Naka gehörte zu ihrem Bruder. Die beiden waren ein Team, wenn nicht sogar eine Familie. Rain hingegen war für den Salamander nicht mehr als eine Fütterungsmaschine mit seltsamen Hobbys. Hobbys, die allerdings gut bezahlt wurden. Und Naka war dabei äußerst hilfreich. Die Luft knisterte vor Spannung und tosender Wind dröhnte in ihren Ohren. Plötzliches Licht blendete sie, bevor ein tiefes Grollen über die nun leeren Grashügel hinwegrollte. Bald war es soweit, der Moment, in dem alle Energien sich entladen würden. Viele verpassten den Sekundenbruchteil, in dem es passierte. Aber nicht Rain. Nicht, wenn Naka ihr half. Nach all den Stunden wünschte sie sich jedoch, sie könnte eine Uhr bei sich haben. Etwas, um zu wissen, wie viel Zeit vergangen war. In Gedanken sah sie ihren besorgten Bruder vor sich, weil sie mal wieder trotz des aufziehenden Sturms nicht sofort nach Hause gekommen war. Wie er seine Hände zu Fäusten ballte, wenn er bemerkte, dass Naka nicht da war. Wie der Wind um ihn zunahm und die Wolken sich mit seinen Gefühlen verdunkelten. Rain schüttelte sich. Nein, er war versorgt. Sie musste ruhig bleiben, sonst würde dieser Sturm zu ihrem Verhängnis werden, lange vor dem ihres Bruders. Die Finger fest um ihren Drachenhautbeutel geschlossen, wandte sie sich wieder Naka zu. Dabei kribbelte ihre Haut und jeder Atemzug brannte in ihrer Nase. Von dem Salamander stieg ein dumpfes Leuchten auf und seine Zunge schnellte vor, als würde den Wind kosten. Rains linke Hand schoss in die Höhe. Ihr pochender Herzschlag wurde zu einem Donnergrollen, ihr Atem zu dem Wind, der an ihren Haaren zerrte. Sanft zog sie an dem Knistern, das sie in der Luft spürte, lockte die unbändige Kraft zu sich. Über ihr explodierte der Sturm. Blitze durchzuckten die Wolken und scharfer Schmerz fuhr in ihre Finger, als die geballte Ladung in sie hineinschlug. Die Energie breitete sich gierig in ihr aus, fügte ein paar mehr Verästelungen zu den Narben hinzu, die sich von ihren Fingerspitzen bis zu ihrer Schulter zogen. Knisternde Hitze flutete ihre Brust und versetzte ihrem Herzen einen Schlag, ließ es für eine Sekunde innehalten, bevor es umso heftiger weiterschlug, als sie von einem Arm in den anderen schoss. Rain wich nicht zurück. Stattdessen leitete sie die Blitze über ihre Finger in den Drachenhautbeutel. Nur ein paar behielt sie bei sich, tief in ihrem Inneren, wo die Energie sie wärmte wie Feuer, das durch ihre Adern loderte. Das Donnern verhallte und Naka stieß neben ihr ein leises Zirpen aus. Kühler Wind wehte Rains lange, ausgeblichene Haare zurück und große, schwere Tropfen brachen aus den Wolken. Innerhalb kürzester Zeit waren ihre Ärmel durchnässt, kühlten ihre erhitzte Haut darunter. Mit geschlossenen Lidern zog sie den Beutel zu und genoss den entladenden Regen. »Beeindruckend«, erklang eine tiefe Stimme. Rain riss ihre Augen auf. Regentropfen verschleierten ihre Sicht und sie musste blinzeln. Dann entdeckte sie ihn. Auf einem der Felsen neben ihr hockte ein blonder Mann. Hastig ließ sie den Beutel in ihrem Ledermantel verschwinden, doch es war zu spät. Sein Blick hing an den Fingern ihrer rechten Hand, die unter den langen Ärmeln beinahe komplett verschwanden. Der Fremde hatte bereits gesehen, was sie getan hatte. Konnte sie weglaufen? Würde er sie melden? Oder ihr die Blitze entreißen? Selbst durch den dichten Regen bemerkte sie das Interesse in seinen eisblauen Augen, die Art, wie er ihr Gesicht betrachtete. Sie riss den Schal um ihren Hals hoch, verdeckte die Narbe, die sich von ihrem Kinn über ihre Lippen fast bis zu ihrer Nase zog. Ein Merkmal, an dem man sie leicht wiedererkannte. Mit zusammengebissenen Zähnen wischte sie sich die Regentropfen aus dem Gesicht. Soweit sie feststellen konnte, war er unverletzt, seine weiße Haut in den Armen ebenmäßig. Also war er kein Sparksmith wie sie und vermutlich auch kein Thermalshifter. War er überhaupt ein Stormchaser? Ein Stormguard? Er trug kein erkennbares Abzeichen und sein kurzärmeliges Shirt und die weite Hose waren zwar sauber, aber keine Uniform. Was war er dann? Schließlich traute sich kaum jemand aus der Stadt, wenn dunkle Wolken aufzogen. Ein Kribbeln wanderte durch Rains Körper, als sie spürte, wie Naka ihren Rücken hochkletterte. Jeder Schritt der kleinen Echsenfüße eine Erinnerung an ihren Bruder, der auf sie wartete. Sie musste den Fremden loswerden. Wie sie das schafft, müsst ihr aber selber lesen.
Das war jetzt die Blitzernte, oder?
Ja, genau. Hm? So erntet Rain die Blitze, die sie dann verkaufen kann. Und weil es eben illegal ist, darf sie normalerweise keiner dabei sehen. Und diesmal hat das aber jemand.
Spannend. Ich freue mich sehr drauf. Arbeitest du eigentlich schon wieder an einem neuen Projekt?
Ja, tue ich. Also ich arbeite eigentlich immer an mindestens einem Projekt. Derzeit sind es sogar zwei. Eins ein bisschen zum Spaß, einfach zum ein bisschen ausprobieren, schauen, was passiert. Außerdem, wobei das gerade aus einem bestimmten Grund ein bisschen pausiert, ich würde gerne eine weitere Geschichte aus derselben Welt erzählen wie City of Storm and Thunder. Ich schreibe sie gerade so ein bisschen nebenbei. Ich habe aber derzeit eine Geschichte, die in meinem Fokus liegt. Die hat eine Mischung, also es sind zwei Genres gemischt. Ich weiß nicht, wie viel ich schon verraten darf, deswegen
wird's lieber vorsichtig.
Genau, aber es ist eine Mischung von zwei Genres, die ich heute schon erwähnt habe, also auch Genres, die ich gern lese. Passt auch thematisch zu einem anderen Buch, das ich heute schon erwähnt habe, das nicht von mir ist. Also ich müsste nochmal zurück.
Sehr kryptisch, aber wir hören dann einfach noch einmal
genau, einfach
durch.
Die Folge noch einmal hören, dann findet man es heraus. Und an dem schreibe ich gerade, habe auch gerade wieder Feedback von ein paar tollen Menschen bekommen, die vor Erscheinen immer lesen dürfen und bin gerade dabei, das einzuarbeiten. Und ich hoffe, können Sie schon ganz bald lesen?
Ja, ich drücke die Daumen, wünsche dir weiter viel Erfolg mit deinen Büchern und sag danke für deine Zeit und dieses wirklich interessante Gespräch.
Danke dir.
Ist länger geworden, als ich gedacht habe.
Sorry.
Dankeschön.
Ich sag danke, es war wirklich super. Also, fein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Freut mich, mir auch.
Und großes Dankeschön an dieser Stelle von mir fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook. Dort gibt es auch Bilder zu dieser Folge und News zum Podcast. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Links, auch zu Manu, Elsa und ihren Büchern. Ein Podcast-Special gibt es noch im Dezember. Also dranbleiben, den Podcast am besten gleich abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Ich hoffe, wir hören uns. Bis dann.